Ja, wir schlagen miteinander auf den Römerbrief, das Kapitel 5 und lesen die ersten 11 Verse. Römer 5, die Verse 1 bis 11. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Für den Gütigen könnte vielleicht noch jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Lass uns noch einmal um den Beistand des Herrn bitten. Wir bleiben sitzen. Wir schauen auf zu dir, unserem Gott und Vater. Alles verdanken wir dir, alles ist aus dir und alles ist durch deinen Sohn, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir danken, dass du uns all das gelehrt hast durch dein Wort, das Wort der Wahrheit, das Evangelium unseres Heils. Wir danken, dass wir es hören durften, dass wir ihm glauben konnten. Und wir befehlen uns dir an, jetzt für diese Momente, wo wir über diesen Text nachdenken, wir beten, dass du selbst uns lehrst. Gnädiger Herr, mach dein Wort wirksam an uns, heilige uns durch dein Wort. Lehre und erleuchte uns durch dein Wort. Wir schauen auf zu dir und vertrauen dir und danken, dass du uns hörst. Amen. Dieser Abschnitt im Römerbrief folgt auf eine ausführliche Darlegung zuerst der Sünde des Menschen. Das wird in den drei ersten Kapiteln des Römerbriefes, oder um es genau zu sagen, bis Römer 3, Vers 20, behandelt und gezeigt, wie wir alle unter der Sünde sind. So drückt Paulus sich aus, Römer 3, Vers 9. Wir sind alle unter der Sünde, das heißt ihrer Macht vollständig unterworfen. Sie ist immer über uns, die Sünde mit ihrer Macht. Wir sind unter ihr. Und dann zeigt uns Paulus in Römer 3 von den Versen 21 an bis 4, 25, wie Gott in Christus gehandelt hat, um uns von der Schuld der Sünde und von der aus dieser Schuld sich ergebenden Verdammnis zu befreien. Sein Sohn Christus, unser Herr, hat alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Die Gerechtigkeit Gottes fordert die Strafe für die Sünde, das volle Maß der Strafe. Und weil Sünde gegen Gott ist, ist die Schuld der Sünde grenzenlos. John Bunyan sagte einmal, if thou canst find a little God, there may be small or little sins. Wenn du einen kleinen Gott ausfindig machen kannst, dann mag es kleine Sünden geben. Weil aber alle Sünde gegen den großen, den unumschränkten Gott ist, ist alle Sünde im Gewicht, in der Größe grenzenlos. Und so steht Gottes ewiger Zorn über der Sünde des Menschen. Und nun hat Christus alle Gerechtigkeit Gottes in seinem Tod erfüllt. Er als Mensch hat den Tod, unseren Tod erlitten. Und weil er der Mensch ist, wahrer Mensch, auch Gott ist, hat dieser sein Tod grenzenlosen Wert. So dass wer an ihn glaubt, von seiner grenzenlosen Schuld für immer befreit wird. Und das hat Paulus in bewundernswerter Weise entfaltet in Römer 3, 21 bis 45. Und jetzt in Kapitel 5 fährt dann Paulus fort und sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, oder anders formuliert, weil wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, folgt daraus, dieses Nun markiert eine Folge. Aus der Tatsache, dass wir gerechtfertigt worden sind, folgt hier als erstes, was Paulus sagt, wir haben Frieden mit Gott. Das heißt, wir sind nicht mehr Gottes Feinde. Im Trotz gegen Gott, im Widerspruch gegen Gott, in der Abkehr von Gott, so waren wir ehemals, ohne Ausnahme. Wir waren Feinde, so sagt es der Vers 10, Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, und deshalb stand Gottes Zorn über uns, Römer 1, Vers 18, es wird offenbart vom Himmel Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, aller Menschen. Und jetzt ist der Zorn Gottes von uns abgewandt. Jetzt sind wir nicht mehr Feinde Gottes. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Und was sich daraus ergibt, ist ein dreifaches Rühmen. Das bedeutet, dass dieser Friede, den Gott durch seinen Sohn, den Frieden mit Gott, den er gewirkt hat, aufgerichtet hat, dieser Friede ist gewiss, diese neue Beziehung zu Gott ist fest, sie kann nicht aufgelöst werden. Und aus diesem Glauben, aus dieser Überzeugung ergibt sich ein dreifaches Rühmen. Rühmen, das ist ein Ausdruck der großen Gewissheit, der freudigen Gewissheit. Man rühmt sich einer Sache, von der man weiß, das ist mein Teil, das gehört mir, das kann mir niemand nehmen. Und dieses dreifache Rühmen finden wir im Vers 2, im Vers 3 und im Vers 11. Und so habe ich diese Predigt dann auch überschrieben, das dreifache Rühmen der Gerechtfertigten. Das erste Rühmen, Vers 2, wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sind noch nicht verherrlicht, aber die Herrlichkeit ist so gewiss. Darum heißt es Hoffnung der Herrlichkeit. Sie ist noch nicht offenbar geworden. Hoffnung der Herrlichkeit noch zukünftig. Aber wir sind der kommenden, der zukünftigen Offenbarung dieser Herrlichkeit so gewiss, dass wir uns dieser Herrlichkeit rühmen. Das zweite Rühmen, Vers 3. Wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Nun könnte man ja denken, wenn Stürme kommen, wie wir in diesem Lied gesungen haben, dann glaube nur Stürme, dunkle Wege, dann könnte man denken, ja, dann hört das Rühmen auf. Und Paulus sagt, aufgrund dieser Tatsache, wir haben Frieden mit Gott, rühmen wir uns auch in den Trübsalen. Rühmen wir uns auch, wenn der Druck groß ist und wenn der Kummer schwer ist und wenn der Schmerz in der Seele brennt. Auch dann rühmen wir uns. Und dann das dritte Rühmen, Vers 11. Und das ist das Höchste. Mehr kann man nicht haben, als dass man sagen kann, wir rühmen uns Gottes. Gott ist mein Gott geworden. Gott selbst ist mein Teil. Ich bin sein. Und wer Gott zum Teil hat, dem fehlt nichts. Das ist das dreifache Rühmen der Gerechtfertigten. Nun schauen wir uns einige Einzelheiten jetzt dieser Verse an. Nein, zuerst will ich zeigen, wie er sein Argument entfaltet. Das ist etwas, das immer wieder ergreifend ist und jedes Mal Freude macht, wenn man Paulus geduldig liest, wieder liest und dann anfängt zu merken, wie er eine Aussage aufstellt, eine Behauptung aufstellt und nachher diese Behauptung Schritt um Schritt begründet, entfaltet, sodass wir am Schluss sagen, Paulus, genau so ist es. Genau so ist es. Sodass die Wahrheit, die Paulus entfaltet, uns überzeugt und dann anfängt, uns mehr und mehr zu regieren. Also, wie entfaltet Paulus sein Argument? Nun, zunächst sagt er, als Folge der Rechtfertigung ergibt sich Frieden mit Gott. Und weil wir Frieden mit Gott haben, also in einem Verhältnis stehen, das wirklich Frieden ist, nichts Unsicheres, sonst wäre kein Friede. Friede heißt Ende aller Unsicherheit, Friede mit Gott, rühmen wir uns eben der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und da kommt sofort der Gedanke, ja Paulus, es ist sehr schön, wie du bis jetzt alles entfaltet hast, unsere Sünde, dann die Rechtfertigung und das Ergebnis Friede mit Gott. Und ja, wir verstehen auch, ganz logisch folgt aus der Rechtfertigung auch die Verherrlichung, das hängt zusammen. Paulus, wir verstehen dich, aber weißt du, mir geht's oder uns geht's manchmal schlecht, uns geht's manchmal dreckig. Was ist dann? Und könnte es nicht doch passieren, dass so schlimme Sachen uns befallen im Leben, dass unser Glaube aufhört und dass wir dann halt doch auf der Strecke bleiben? Und dem entgegnet Paulus solchen Gedanken im Vers 3, wo er eben sagt, wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Und nachher erklärt er und sagt, Trübsale, die bewirken nicht etwa, dass unsere Hoffnung dann schwindet und dass wir die Hoffnung nicht mehr, uns der Hoffnung nicht mehr rühmen können, der Hoffnung der Herrlichkeit. Nein, im Gegenteil, die Trübsale sind ein Mittel, eines der Mittel, nicht das einzige, aber eines der Mittel, das Gott verordnet hat, um unsere Hoffnung zu mehren, zu stärken. Und das entfaltet er in den Versen 3 und 4. 3, 4 und 5. Denn die Trübsal, die Drangsal bewirkt Ausharren. Bewirkt. Paulus schreibt nicht, ja, weißt du, wenn du in Trübsal bist, musst du ausharren. Stimmt zwar auch, aber er sagt das hier nicht so. Sondern hier sagt er, die Trübsal selbst ist etwas, das Gott verwendet, um in dir ausharren zu wirken. Gott wirkt Ausharren in uns durch Trübsal. Und diese Trübsal, die wirkt dann Erfahrung. Immer wieder machen wir diese Erfahrung, Trübsal. Sie stärkt unsere Hoffnung, wirkt Erfahrung. Und so wird die Hoffnung gestärkt, die Erfahrung wirkt Hoffnung. Und die Hoffnung macht nicht zu Schanden. Und dann sagte, woher kommt es denn, dass diese Gewissheit immer stärker wird in unsere Herzen, dass unsere Hoffnung, die Hoffnung der Herrlichkeit, deren wir uns rühmen, dass wir in dieser Hoffnung nicht enttäuscht werden? Woher kommt das? Und nun sagt Paulus im Vers 5, es geschieht durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in uns. Aber beachtet, wie Paulus sich ausdrückt. Er hat es nicht so gesagt, wie ich es jetzt sagte, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, sondern damit, dass Gott oder dass die Liebe Gottes, wir können es auch aktiv ausdrücken, Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen, durch den Heiligen Geist. Also Gott, der Vater, hat seine Liebe zu uns in unsere Herzen ausgegossen. Er will damit sagen, dieses Bewusstsein, dieses davon ergriffen sein, Gottes Liebe, Gottes unwandelbare Liebe gilt mir. Und zwar geschieht es, dieses Wissen, diese Gewissheit durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes selbst wirkt in uns dieses wachsende, immer stärker werdende Bewusstsein. Die ganze Liebe Gottes ist mir zugewandt. Durch den Geist Gottes wissen wir, dass Gott Liebe ist und dass Gott uns unwandelbar ewig liebt. Und das begründet er jetzt. Woher können wir wissen, dass Gott uns liebt? Denn, jetzt kommt eben sein Begründungssatz. Denn, Paulus macht eine Aussage, Behauptung und dann Begründung. Denn, und dann spricht er von Christus, der für uns starb, als wir kraftlos und gottlos waren. Ohne Gott und ohne Kraft. Ganz verloren. Da starb Christus für uns. Und Gott erwies seine Liebe, Vers 8, zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir Gott verachteten, für nichts hielten, uns selbst liebten, nur uns verwirklichen wollten. Da liebt er uns. Und zwar, indem er seinen Sohn für uns dahingab, der für uns unseren Tod erlitt. Und wenn das sich so verhält, Vers 9, wenn es so ist, dass wir jetzt gerechtfertigt sind, Vers 9, durch den Tod Jesu, durch das Blut Christi, dann werden wir ganz gewiss durch ihn gerettet vom Zorn. Christus hat den vollen Zorn Gottes auf sich genommen in seinem Tod. Und so sind wir jetzt vom Zorn befreit und wir werden gerettet werden zukünftig vom Zorn. Wir werden gerettet vom kommenden Zorn, der einmal kommt über die ganze Erde in den 7 Gerichtsjahren der Drangsalszeit. Und wir werden gerettet vom ewigen Zorn Gottes, der sich darin zeigt, dass er den Sünder, der ihm trotzt, am Ende im Feuersee ewig richtet. Dem ewigen Zorn Gottes aussetzt. Wir werden errettet werden von dem. Und dann sagt Paulus, Vers 10, noch ein Argument, das es uns klar macht. Ja, es muss so sein, es kann gar nicht anders sein. Denn, wenn, denn, wieder ein Denn-Satz. Denn, wenn wir mit Gott versöhnt werden konnten als seine Feinde, wie viel mehr sollten wir dann nicht jetzt, wo wir versöhnt sind, bewahrt bleiben? Dass er Feinde, dass Gott Feinde mit sich versöhnen konnte, was musste Gott da tun? Gott musste, mit Ehrfurcht gesagt, er musste gegen seine Natur handeln. Er musste Mensch werden, das war noch nicht gegen seine Natur, aber er musste als Mensch dann am Ende Sünde auf sich nehmen. Und der Fürst des Lebens den Tod erleiden. Und wenn er das tat, bereit war, das zu tun, wie viel mehr wird er dann nicht gemäß seiner Natur, jetzt wo wir versöhnt sind, er, der Gott des Lebens, uns im Leben erhalten und bewahren, das doch umso mehr. Also wir merken, wie Paulus argumentiert, das ist so zwingend, wie er argumentiert, man ist von seinen Argumenten einfach bezwungen und besiegt und sagt, ja, Amen, wunderbar. Und dann Vers 11, dann kommt eben das noch, oben drauf, nicht allein aber das. Wir hätten ja gedacht, bis Vers 10, kann man noch mehr sich wünschen und erwarten? Ja, ja, nicht allein aber das, sondern jetzt können wir uns Gottes rühmen. Jetzt wissen wir, Gott ist unser Gott, ich bin sein. Gott ist für mich, nie mehr gegen mich. Nie mehr mein Richter, für mich. Und wenn Gott für uns ist, Römer 8,31, wer dann für uns? Gut, so argumentiert also Paulus. Und jetzt einige Einzelheiten aus diesen Versen. Wir müssen diesen Ausdruck, diesen Begriff wohl bedenken und uns darum bemühen, ihn gut zu verstehen. Friede mit Gott. Friede mit Gott. Das Griechische sagt wörtlich sogar Frieden, also Echomen, Eirenen, Frieden, proston, theon. Das heißt, zu Gott hin, um es noch deutlicher zu machen. Es geht nicht um ein subjektives Gefühl. Friede in der Seele. Das gibt es auch, das ist hier nicht das Thema, sondern es geht um ein neues Verhältnis. Wir waren ohne Gott, wir waren Feinde Gottes, ein gebrochenes Verhältnis, aber nicht nur in dem Sinn, dass man dann einander nichts mehr zu sagen hatte, sondern dann Zorn Gottes über uns, in unseren Herzen Krieg gegen Gott, Hass auf den Sohn Gottes. Das war das frühere Verhältnis. Jetzt ist ein neues Verhältnis zu Gott. Friede mit Gott. Friede zu Gott hin. Und dieses Verhältnis, wer hat dieses Verhältnis hergestellt? Gott, der Vater, nach seinem gnädigen Vorsatz. Gott, der Sohn, durch sein Erlösungswerk. Und Gott, der Heilige Geist, hat es uns verstehbar gemacht, dass wir glauben konnten und es in unserem Leben wahr wurde. Der dreieinige Gott hat das gewirkt. Dieses neue Verhältnis. Friede mit Gott ist ein neues Verhältnis zu Gott. Und hier erfüllt sich, was der Prophet Jesaja geweissagt hat. 600 oder 700 Jahre vor dem Kommen Christi. Ja, Jesaja 26, Vers 12. Es ist doch erstaunlich, aber wir verstehen, es kann ja gar nicht anders sein. Die ganze Bibel von 1. Mose 1,1 bis Offenbarung 22, letzter Vers, alles ist durch Gottes Geist inspiriert und darum hängt alles zusammen. Jesaja 26, 12, Herr, du wirst uns Frieden geben. Ich weiß, also Lutherbibel noch vom Gehör, Herr, uns wirst du Frieden schaffen. Nun, es steht hier nicht das übliche Wort für geben im Hebräischen Natan, sondern es steht ein seltenes Wort, sehr selten sogar, kommt nur 5-mal vor im Alten Testament, Shataf. Und das kann auch so viel heißen wie setzen. Oder man kann auch sagen schaffen. Herr, du wirst uns Frieden geben oder Frieden schaffen. Und dann? Denn du hast ja alle Werke für uns vollendet. Eben Gott, der Ewige, hat alles getan. Das Ergebnis, Frieden, Frieden mit Gott. Nicht nur Friede Gottes, denn den gibt es auch. Und jetzt schlagen wir Philipperbrief Kapitel 4 auf, um den Gegensatz uns deutlich zu machen. Philipper Kapitel 4, Verse 6 und 7. Philipper Kapitel 4, Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt. sondern in allen. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euer Sinnen bewahren in Christus Jesus. Merkt ihr? Hier geht es um jenen in der Seele verspürten Frieden. Aber der ist abhängig. Natürlich ist das nur möglich, weil wir Frieden mit Gott haben, weil dieses Verhältnis steht. Aber dieser Friede in der Seele, der schwankt. Der steht nicht. Es braucht sehr wenig. Ich nehme an, viele von uns sind jetzt hier, haben Ruhe und Friede in der Seele. Abends beten wir immer zusammen, meine Frau und ich, morgens auch, abends dann auch. Und fast jeden Abend danke ich Gott dafür. Du hast uns heute den Frieden in der Seele erhalten. Ich danke dir dafür. Aber es braucht ganz wenig, nur eine kleine, unerwartete und geringe Sorgen erweckende Nachricht. Eine Kleinigkeit. Und der Friede in der Seele ist weg. Sofort weg. Es braucht fast nichts. Und Paulus sagt in Philipper 4, was wir dann tun sollen. Eben, sei du nichts besorgt, sondern. Und dann sagte, wenn wir das dann dem Herrn gleich bringen, im Gebet und vor ihm sind, dann regiert wieder der Friede in unseren Herzen. Das ist das subjektive Empfinden. Aber das schwankt eben. Aber der Friede mit Gott, der schwankt nicht. Das ist fest, so fest wie Gott selbst, so fest wie der dreieinige Gott. Friede mit Gott. Und erst wenn wir das wirklich verstehen, verstehen wir auch alles weitere, was Paulus sagt. Denn wäre dieses Verhältnis zu Gott nicht fest, gäbe es kein Rühmen. Hing es ab von dem Frieden, in unserer Seele, dann wären wir beständig in Unruhe und in Unsicherheit. Darum ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Friede mit Gott ist nicht das gleiche wie der Friede Gottes, der in unserer Seele wohnt, wenn wir ihm vertrauen, aber sofort entflieht, wenn wir ihm nicht vertrauen. Friede mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, ihm verdanken wir es. Die ganze Errettung geht aus von Gottes Willen, uns zu retten. Von ihm ist alles. Und es ist geschehen durch Gott, den Sohn. Durch Jesus Christus. Und durch den stehen wir mittels des Glaubens. Alles aus Gott, alles durch Christus. Und wir, was haben wir dazu beigetragen? Nichts, nur empfangen. Die Wahrheit des Evangeliums hat uns erreicht. Wir haben die Wahrheit des Evangeliums gehört. Die Wahrheit hat uns überführt. Die Wahrheit hat uns bezwungen. Wir haben kapituliert vor ihm. Wir haben es angenommen. Wir haben nichts geleistet. Und so sagt Paulus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir stehen in der Gnade. Das ist fest. Gnade ist eben etwas, das von Gott ausgeht. Gnade kann man so umschreiben: alles ist aus Gott und alles ist durch Gott. Und alles ist für solche, die es nicht verdient haben und sich nie verdienen können. Das ist eben Gnade aus Gott. Gott hat, weil Gott Gott ist, weil er Liebe ist, sich vorgesetzt, Sünder zu retten. Und er hat diesen Vorsatz dann ausgeführt, indem er seinen Sohn sandte, der alles tat. Das ist eben Gnade. Alles von Gott, alles durch Gott. Und das ist eben fest. Und so stehen wir in der Gnade. Das Bewusstsein der Gnade, das schwankt. Aber die Gnade selbst, das, was Gott gewirkt hat, steht. Und darin sind wir befestigt. Und weil wir in der Gnade stehen, rühmen wir uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns der kommenden Herrlichkeit. Wir sind noch nicht verherrlicht. Es ist noch zukünftig. Aber es ist so gewiss, als wäre es schon geschehen. Nun, man kann Hoffnung so umschreiben: neutestamentlich, biblisch gesprochen, bedeutet Hoffnung Gewissheit bezüglich zukünftiger Dinge. So wie man sagen kann, Glauben heißt Gewissheit bezüglich geschehener und gegenwärtiger Dinge. Wir glauben, dass Christus vor 2000 Jahren für uns gestorben ist. Und dieser Glaube macht gerecht. Glauben heißt Gewissheit bezüglich vergangener Dinge. Hoffnung heißt Gewissheit bezüglich zukünftiger Dinge. Aber wie können wir hoffen? Ja, weil Gott uns die Zukunft offenbart hat. Und so rühmen wir uns der Hoffnung der Herrlichkeit. Und beachtet, wie Paulus diesen Gedanken in Römer 8 wieder aufgreift. Paulus, er macht das wirklich, dass er von der Rechtfertigung direkt zur Verherrlichung springt. Nun, er weiß natürlich auch, dass wir einen langen Weg vor uns haben. Das kommt dann später im Römerbrief. Aber was das Heil betrifft, Rechtfertigung verbindet unauflöslich mit Verherrlichung. Und so macht er direkt den Sprung von Rechtfertigung zur Verherrlichung in Römer 8. In Römer 5, 1 und 2 ist es nicht ganz so deutlich, ja, deutlich genug, aber in Römer 8, 30 ist es noch deutlicher. Da steht Römer 8, Vers 30. Welche er zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und das kann man wissen. Hast du den Ruf Gottes im Evangelium gehört? Das weiß man. Das weiß man. Wenn du es nicht weißt, dann hast du ihn nicht gehört. Hast du den Ruf Gottes gehört im Evangelium, dass er dich Sünder rief und du zum Glauben gekommen bist? Das weiß man. Und welche berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und welche gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Da haben wir diesen Sprung. Berufung, Rechtfertigung, Verherrlichung. Ganz am Anfang steht Erwählung, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Hat schon verherrlicht. Vergangenheit. Paulus konnte Griechisch. Er wusste, wie man Gegenwart und Vergangenheit formuliert. Und er hat hier Vergangenheit gewählt. Gott hat verherrlicht. Es ist schon passiert. In Gottes Ratschlüssen, in Gottes Werk fest. Unumkehrbar. So rühmen wir uns der Hoffnung der Herrlichkeit. Und das auch, wenn es noch durch Leiden geht. Schauen wir uns diese Verse 3 bis 5 noch einmal kurz an. Wir rühmen uns also auch noch in den Trübsalen. Da wir wissen, und beachtet jetzt dieses Wort, da wir wissen. Und ich bin so dankbar für das Zeugnis des Bruders über die Bibelschule, die er jetzt besucht. Wir müssen wissen, wir müssen wirklich wissen, was Gott uns sagt, was Gott gewirkt hat, was das Heil ist. Wir müssen wissen. Und wenn wir nicht wissen, dann wird, wenn Trübsal kommt, unser Hoffen und unser Rühmen aufhören. Ich sage nicht, dass wir verloren gehen. Aber wir haben dann nichts zu rühmen. Wir sind dann nur bedrückt und elend und verwirrt. Wir müssen wissen. Was müssen wir wissen? Wir müssen wissen, dass die Trübsal ein Mittel ist, das Gott verwendet, um in uns Aussagen zu bewirken. Also es ist ein gutes, aus Liebe von Gott an uns angewandtes Mittel zur Erziehung. Das muss man wissen. Jakobus sagt das auch im Jakobusbrief, Kapitel 1. Jakobusbrief, Kapitel 1. Er beginnt seinen Brief mit einem wahrhaftigen Paukenschlag. Und zunächst mag man irritiert sein und denken, Jakobus, willst du uns provozieren? Er sagt gleich zu Beginn, Brüder, achtet es für lauter Freude, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Das kann fast wie zynisch klingen. Aber er meint genau, was er sagt, nicht zynisch. Aber dann fährt er fort und sagt, da ihr wisst, Vers 3, man muss eben wissen, wir müssen wissen, wozu Gott Prüfungen sendet. Wir müssen wissen, sie sind von Gott gesandt. Wir müssen wissen, sie sind mit einem guten Zweck gesandt. Das muss man wissen, sonst bricht man ein. Ja, wir wissen, also müht euch darum. Und wer sich noch nicht angemeldet hat für diesen Bibelkurs, macht's noch. Ja, wirklich, macht's. Da wir wissen, und wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, und das Ausharren bewirkt Erfahrung, und die Erfahrung Hoffnung. Und das haben wir doch so oft jetzt erlebt, und wer schon länger im Glauben unterwegs ist, der weiß es schon. Es kommt irgendeine Not, etwas beängstigt uns, etwas tut uns weh, und jetzt wissen wir schon, was wir tun müssen. Es gibt nur eins, was wir dann tun. Ja, die Drangsal drängt uns jedes Mal. Eben Gott sendet Drangsal, und diese Drangsal nötigt uns, drängt uns, das Angesicht Gottes zu suchen. Und so wirkt eben die Drangsal Bewährung und Ausharren, und die Hoffnung wird immer stärker. Und nachdem wir das einige Male schon erlebt haben, wirft es uns dann nicht mehr um, wenn Drangsal kommt. Dann wissen wir, was wir tun. Wir suchen das Angesicht Gottes. Den alleinigen Helfer, den, der alles weiß, der alles lenkt, in dessen Hand alles und alle sind, auch wir. Und dann wird uns wieder Licht. Auch wenn die Bürde noch da ist, aber wir haben dann Licht. Und wir haben dann Zuversicht. Und wir gehen unseren Weg weiter, auch wenn die Not noch da ist. Aber sie beherrscht uns nicht mehr. Sie tut noch weh, aber sie beherrscht uns nicht mehr. Und so wird die Hoffnung gestärkt, die Hoffnung aber beschämt nicht, die Hoffnung enttäuscht uns nicht. Wir hoffen nicht umsonst. Einmal liegt das an der Wahrhaftigkeit Gottes. Die ersten Verse in diesem Kapitel zeigen uns, das kann nicht rückgängig gemacht werden. Wir sind gerechtfertigt, wir haben Frieden mit Gott, wir rühmen uns zu Recht der Hoffnung der Herrlichkeit. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Aber was eben in uns schwinden kann, das ist die lebendige Hoffnung, dass wir sie im Herzen tragen, dass die Hoffnung dann auch uns trägt. Das kann schwinden, das kann weniger werden. Darum müssen wir wissen, aber das Wissen allein wäre nicht genug. Und Gott ist so gnädig. Gott ist so gnädig. Ihr könnt ja von uns erwarten, jetzt wisst ihr Bescheid, das muss euch genügen. Aber jetzt kommt Gott im Heiligen Geist zu uns und gibt uns diese Gewissheit, dass es nicht bloßes Wissen ist, sondern eine Wahrheit, die uns dann erfüllt und regiert. Gott, der Heilige Geist, kommt zu uns und vergewissert uns der Liebe Gottes. Und das ist ja genau das, was wir dann nötig haben. Wenn schwere Schläge uns treffen, da beginnt man, kann man anfangen oder beginnt sogar zu zweifeln an der Liebe Gottes. Und da kommt Gott, der Heilige Geist, und vergewissert uns der unwandelbaren, ewigen Liebe Gottes. Er hat nicht aufgehört, uns zu lieben. Er liebt uns wie eh und je. Ja, wie Jeremia das in Jeremia 31,3 von Gott selbst hörte, Jeremia, dieser weinende Prophet, der es nicht ertrug, seine Liebe zum Volk und dann zu sehen, wie dieses Volk immer gottloser wurde. Es hat ihn zerrissen. Er hat es nicht ausgehalten. Und dann kommt Gott in einer Nacht zu ihm und sagt, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Und ohne dieses Wort, Jeremia, er wäre zugrunde gegangen. Und so kommt Gott, der Heilige Geist, zu uns und versichert uns der Liebe Gottes. Gott liebt dich. Ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Aus Liebe habe ich dich erwählt, aus Liebe habe ich dich gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, weil du mir teuer bist. Du bist mein. Und das benötigen wir. Wir haben das eben auch nötig. Zuerst das Wissen um die objektiven Tatsachen, aber dann auch durch den Geist Gottes, dass dieses Wissen auch subjektive, innere Gewissheit wird. Ein Empfinden dafür. Ja, es ist so. Wir sind eben Menschen. Wir sind nicht Lernautomaten, die mal füttert und nachher kommen entsprechende Dinge heraus. Wir sind Menschen. Und was mich an Paulus auch immer so erquickt und belebt und begeistert, wenn man das sagen kann, ist, wie dieser Theologe, also er war ja ein Denker von außergewöhnlicher Weite und Tiefe, und wie er auch ein
Hirtenherz hatte. Und wie er weiß, wie es Geschwistern immer wieder geht. Und darum schreibt er von solchen Dingen. Gottes Liebe zu dir. Er liebt dich. In den Nöten. Nicht weniger als gestern. Auch nicht mehr als gestern. Kann auch nicht mehr lieben.
Er liebt uns mit immerwährender gleicher Liebe. Und dann kommen Begründungen, jetzt wieder objektive Tatsachen, an denen wir wissen können, schau dir das an, wenn das wahr ist, dann ist Gott wirklich Liebe. Dann tut er wirklich alles, um uns zu retten und um uns auch zu tragen, zu halten und uns zu vollenden. Er tut alles, weil er Liebe ist. Und so kommt Vers 6, dieser Beweis. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Kraftlos. In den meisten Übersetzungen steht, glaube ich, wie steht, schwach oder so ähnlich. Schwach ist eben zu schwach übersetzt. Ja, es steht buchstäblich asthenes, stenos, das ist die Kraft griechisch. Und asthenes, das ist ein sogenanntes possessive Kompositum, für die, die etwas von Sprachwissenschaft verstehen. Das heißt, jemand, der keine Kraft hat. A, das ist Negation. Das ist jemand, der keine Kraft hat. Asthenes. Wir hatten keine Kraft. Nun, wir hatten Kraft für allerlei Dinge, die gottlos waren. Aber keine Kraft in Bezug auf Gott. Nichts in uns, das uns auf Gott hin bewegt hätte. Ganz ohne Kraft Richtung Gott. Weil wir eben gottlos waren. Wir waren ohne Gott. Darum auch ganz ohne Kraft. Und da ist Christus zur bestimmten Zeit gestorben. Und es ist so ergreifend, wenn hier steht, er ist für Gottlose gestorben, nicht für Würdige. Wir haben uns dieser Liebe nicht verdient gemacht. Nichts. Das Gegenteil. Für Gottlose. Dieses Wort gottlos kommt in Römer 4 schon vor. Abraham glaubte an den Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. Das muss Abraham überwältigt haben. Ich, Abraham, ein Gottloser und Gott spricht mich gerecht. Und wir können jetzt noch mehr sagen, weil wir mehr sehen, als Abraham damals sehen konnte. Christus, der ewige, der geliebte Gottes Sohn, ist für Gottlose gestorben. Und das Sterben für ihn bedeutete den Fürsten des Lebens. Was es für ihn bedeutete, die Sünde und den Lohn der Sünde auf sich zu nehmen. Die Evangelisten haben uns es ihm in seinem Ringen, in seinem Gebetskampf im Garten Gethsemane mitgeteilt. Weil er heilig und rein war, war ihm der Gedanke, jetzt als Mensch Jesus, als dieser reine heilige Mensch, unerträglich. Zur Sünde gemacht zu werden. Zur Sünde gemacht zu werden. Wir können das fast nicht nachempfinden oder gar nicht. Warum nicht? Weil wir von Natur die Sünde lieben. Aber für ihn war das ein Entsetzen. Und darum dieses Ringen, Vater, wenn es möglich ist. Lukas sagt, dass er durch einen Engel vom Himmel gestärkt werden musste. Das war einfach sein Menschsein. Wäre zusammengebrochen. Als Mensch hat er diesen Beistand eines Engels nötig. Und er war die ganze Zeit auch Gott. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Aber eben in seiner Menschheit musste er zur Sünde gemacht werden. Und den Tod der Sünder erleiden von Gott. Hinausgetan, von Gott hinausgetan. Das ist die Hölle der Verdammten. Von Gott hinausgetan. In die äußerste Finsternis. Er ist für Gottlose gestorben. Und das Menschen würden bestenfalls, Vers 7, vielleicht für einen guten Freund sterben, Eltern, die opfern sich auch für ihre Kinder, Eltern wagen es manchmal auch, wagen ihr Leben, um ihre Kinder zu schützen und zu retten. Aber Christus hat nicht das Leben gewagt, um Sünder zu retten, sondern er kam mit dem festen Vorsatz, sein Leben dahin zu geben. Er hat nicht etwas gewagt, wie wir vielleicht manchmal etwas wagen können, was über das übliche Maß von Menschen hinausgeht. Gott aber erweist seine Liebe zu uns, das ganz anderes, darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und darum dürfen wir absolut gewiss sein, weil wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, Vers 9, dass wir errettet werden vom Zorn. Ich will dazu nur noch einen Vers lesen zu dieser Stelle, nämlich 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, der letzte Vers, der Vers 10. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 10. Da heißt es, dass wir seinen Sohn aus den Himmeln erwarten, den Gott aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vom kommenden Zorn. Da wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, wie viel mehr werden wir von ihm gerettet werden vom kommenden Zorn? Und wenn wir, Vers 10, als Feinde mit Gott versöhnt werden konnten, wie viel mehr werden wir durch, jetzt wo wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden? Ich habe heute im Zug, wo wir da hinfahren, noch einmal Johannes 14 aufgeschlagen, den Vers 19. Das ist ein Wort des Herrn, das diese Aussage des Paulus vorwegnimmt. Johannes 14, Vers 19. Johannes 14, Vers 19, da steht: Noch eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben, solange Jesus lebt, leben wir. Jetzt, da wir versöhnt sind, werden wir durch sein Leben gerettet. Und dann fährt er fort und sagt im Johannes 14, Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wir sind in Christus, er ist das Leben, in seinem Leben werden wir gerettet. Solange er lebt, leben wir, unauflöslich. Und so kann Paulus dann schließen, Vers 11, Römer 5, Vers 11, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Und wer sich Gottes rühmen kann, dem fehlt nichts. Das ist das Höchste. Hier schließt sich der Kreis. Im Vers 1, wir haben Frieden mit Gott. Vers 11, wir rühmen uns Gottes. Seiner Person, seines Werkes, Gott für uns. Römer 8, 31, wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Amen. Wir beten noch einmal. Ja, wir danken dir immer neu, dir, dem ewigen Gott, ewigen Dreieinen Gott, dass du für uns Sünder Heil wolltest, dass du deinen Sohn sandtest, dass du, Herr Jesus, kamst, um dieses Heil zu wirken. Und wir danken für die Gabe des Heiligen Geistes, der uns gelehrt und uns überführt hat von unserer Sünde, so dass wir glauben konnten. Wir danken für dein Wort, das uns lehrt und uns in der Wahrheit befestigt und erleuchtet. So befehlen wir uns dir an. Hör nicht auf, an uns zu wirken. Erhalt uns in der Einfalt des Glaubens. Wir haben es nötig, dass du uns trägst, dass du uns bewahrst, dass du uns führst. Und wir danken dir, dass du es tust. Amen.